Sepsis entsteht, wenn wir ein extremes Gefahrensignal oder einen extremen Reiz haben. Und das heißt, am Ende ist es erstmal eine Art Notfallmodus, so eine Alles-oder-Nichts-Reaktion. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, vielleicht auch eine Wette auf das Überleben. Aber der Mechanismus der Sepsis ist die entgleiste Immunreaktion mit entgleister Gefäß- und Stoffwechselreaktion.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Sepsis oder wie viele immer noch sagen, Blutvergiftung. Darüber sprechen wir heute hier bei den Health Nerds. Leute, herzlich willkommen. Es ist ein Thema, von dem man immer wieder mal hört. Bei mir im Bekanntenkreis hat es vor einiger Zeit einen Todesfall gegeben. Jemand, der an einer Sepsis, an einer Blutvergiftung in jungen Jahren völlig aus dem Leben gerissen wurde. Man liest auch immer wieder von Prominenten, von Menschen aus dem Fernsehen beispielsweise. Ich weiß nicht, ob ihr Guido Maria Kretschmer kennt, den sympathischen Designer, der auch gerade viel in Podcasts und Interviews erzählt, dass er fast an einer Sepsis vor einiger Zeit gestorben wäre. Und deswegen wollen wir uns heute mal das Thema Blutvergiftung, Sepsis näher anschauen. Medizinisch ist eine Sepsis eine der gefährlichsten Notfallsituationen überhaupt. Es ist eine fehlgeleitete Immunreaktion auf eine Infektion und die kann innerhalb kürzester Zeit lebensbedrohlich werden. Aktuelle Schätzungen gehen weltweit von rund 166 Millionen Sepsisfällen pro Jahr aus, mit über 20 Millionen Todesfällen. Und auch bei uns in Deutschland, da gehen die Schätzungen ein bisschen auseinander. Zwischen 100 und 200.000 Menschen sterben jedes Jahr an den Folgen einer Sepsis. Und wenn wir uns das Ranking der häufigsten Todesursachen in Deutschland anschauen, dann rangiert Sepsis durchaus auf Platz 3 oder 4, je nach Schätzung. In dieser Health Nerds Episode sprechen wir also darüber, was eine Sepsis genau ist, was passiert da im Körper und vor allem, warum wird das so spät erkannt und warum sind häufig Intensivstationen und Mediziner machtlos, wenn ein gewisser Punkt überschritten ist. Matthias Baum, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Großes Thema, Matthias. Mich wundert ehrlich gesagt, dass wir noch in den letzten Jahren gar nicht über Sepsis gesprochen haben. Wenn so viele Menschen daran sterben, ist das auch deine Wahrnehmung, dass das Thema so ein bisschen unter dem Radar ist? Klar, alle reden groß über Krebs, über multiresistente Keime, Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, Diabetes, so. Das sind so die großen Themen unserer Zeit. Aber Sepsis, so viele Menschen sterben daran. Warum ist das so ein bisschen unterm Radar?
Ich glaube, du hast ja diese Statistik gerade auch schon mit erwähnt, mit Todesursachen und Einteilung. Das ist kein Fehler oder dass das rausfällt, sondern es ist eher auch eine Form der Betrachtung. Also häufig wird das organbezogen irgendwo mit eingeordnet, beispielsweise, so dass sich Zahlen mit verändern. Und wo ich heute gerne drauf eingehen möchte, ist so dieses grundlegende Prinzip, was bei Sepsis eigentlich passiert. Du hast so ein paar Begriffe schon genannt. Fehlregulation des Immunsystems spielt hier eine ganz entscheidende Rolle. Mhm. Und du hast den Begriff der Infektion genannt und vielleicht das vorweg mal als ersten klaren Unterschied, weil die meisten eine Blutvergiftung damit mit einer sogenannten Bakteriämie in Verbindung setzen, also eine durch Bakterien beispielsweise ausgelöste Blutvergiftung, eine Reaktion, die dann zum Multiorganversagen führt und dann unter Umständen auch zum Tod führt. Mhm. Und vielleicht das zum Einstieg einmal festzuhalten, Sepsis ist nicht per se eine Infektion. Wenn wir Infektion definieren, dann würden wir rein theoretisch erstmal sagen, okay, es ist das Eindringen eines Keims in den Organismus, wo er quasi nicht hingehört. Das müssen auch nicht per se immer nur pathogene Keime sein, aber irgendetwas, was nicht dorthin gehört. So, was Sepsis dann wirklich ist, es ist eine entgleiste Immun-, Gefäß- und Stoffwechselreaktion auf eine, Infektion, das ist eine Möglichkeit, aber nicht unbedingt, sondern gerne auch irgendeine Form von Gewebsschädigung. Wir haben im Vorfeld ja so ein bisschen auch Beispiele aus deinem Bekanntenkreis mit angesprochen, wo jetzt nicht alles zurückzuführen ist auf einen bestimmten Keim, sondern vielleicht auch durch irgendeine Form von Verletzung, der tritt in einen Nagel oder was dann auch immer. So, die Mechanismen sind andere. Am Ende haben wir entweder Infektion oder Gewebsschädigung, aber der Mechanismus der Sepsis ist die entgleiste Immunreaktion mit entgleister Gefäß- und Stoffwechselreaktion.
Aber das ist spannend, weil ich glaube, das ist im Verständnis bei vielen Leuten, auch bei mir, ein bisschen anders verankert. Also Blutvergiftung, ja, wenn man das so hört und diesen Begriff haben wir bin ich sicher, in der Kindheit schon irgendwie mal gehört. Nach meinem bisherigen Verständnis hat das so funktioniert, ich verletze mich irgendwo, ich trete auf einen rostigen Nagel, ich habe eine Wunde, schneide mich, es kommt irgendwie Schmutz in die Wunde, es kommen Bakterien, Keime, was auch immer rein. Ich vergifte sozusagen mein Blut, ich vergifte meinen Körper mit einem externen Stoff, der da nicht reingehört. Und daher eben auch der Name. So, und dann sorgt das für Probleme. Aber so ist es eben, so ist einfach es ist es eben nicht.
So ist es nicht, weil nicht der Keim macht die Sepsis, weil Achtung nochmal, Sepsis wäre quasi das entgleiste Immungefäß- und Stoffwechselreaktionssystem. Mhm. Das ist eigentlich der Mechanismus, der entsteht. Und wir können noch weitergehen, selbst wenn ein Bakterium dann beispielsweise, also wenn es wirklich eine Keiminfektion ist, dann geht es auch nicht darum, dass dieses Bakterium sie jetzt einmal durch alle Blutgefäße verteilt und zu jedem Organ geht und das schädigt. Das ist es auch nicht. Sondern es geht um die Immunreaktion. Das heißt, der spannende Teil ist eigentlich nicht die Infektion selbst oder die Gewebsschädigung durch den rostigen Nagel, sondern das, was im Nachgang mit dem Immunsystem passiert. Mhm. Das heißt, eine normalerweise ablaufende Reaktion beginnend auf lokaler Ebene und wir wissen, Entzündung endet nie lokal, sie hat immer systemische Auswirkungen, hat immer zwei wichtige Schutzsysteme mit dabei. Es gibt quasi einen Resistance-Modus des Immunsystems, einen Angriffsmodus, der ist schnell, der ist aggressiv, der ist zerstörerisch und das Ziel...
Das heißt, das Immunsystem merkt, da ist etwas in mir, was da nicht hingehört, Attacke.
Und das Ziel ist, einen Erreger oder einen anderen Auslöser quasi zu beseitigen. Mhm. So. Das heißt, dieses Resistance-Programm des Immunsystems ist aktivierend für das angeborene Immunsystem, für neutrophile Granulozyten und Makrophagen, nur dass man es mal gehört hat. Es schüttet Entzündungsmediatoren aus. Es werden viele Sauerstoffradikale gebildet. So, das ganze System fährt hoch. Und das Ziel ist schnelle Zerstörung, ja. Und dann auch Gewebszerstörung. Das ist dann prinzipiell erstmal in Ordnung, weil es gehört mit dazu. Und deswegen hat sich evolutionär entwickelt, wir brauchen ein paralleles Programm, was quasi für Schutz und Toleranz sorgt. Wir nennen es Tolerance-Programm quasi. Mhm. Das bremst die Immunreaktion. Es sorgt eher für Reparation, für die Stabilisierung. Und das Ziel ist jetzt hier, Schaden am eigenen Gewebe, im Körper selbst zu begrenzen. So, das ist, stellt euch das vor, egal was dann irgendwo eintritt, da sind wir noch lange nicht bei einer Sepsis. Das haben wir bei jeder initialen Immunreaktion, egal über welche Barriere, ob nun über die Haut eingedrungen, der rostige Nagel, auf den man getreten ist, über den Magen-Darm-Trakt, Nasen-Rachen-Bereich, ist immer das Gleiche. Und wir haben immer dieses Wechselspiel, Systeme, die parallel laufen. So, und hier geht es dann quasi um die Dämpfung der Entzündung, Stoffwechseldrosselung und so weiter. Und das passiert erstmal physiologisch.
Wenn ich da kurz einhaken darf, also wir haben ja auch schon über das Thema Allergien beispielsweise gesprochen. Und ich erinnere mich, da hattest du auch erzählt, dass das Immunsystem reagiert auf einen Reiz, eine Polle beispielsweise, greift diese an. Und was dann eben nicht so gut funktioniert, was dann fehlgeleitet ist sozusagen, ist diese Modulation, also auch das wieder das Zurückfahren des Immunsystems, dass es eben nicht zu viel kaputt macht, nicht zu stark drauf reagiert. Das fehlt oder das funktioniert eben bei bestimmten Reizen dann nicht mehr und das sorgt dann eben dafür tränende Augen, Juckreiz, was auch immer. Ist der Mechanismus ähnlich hier oder ganz anders?
Es ist ein ganz anderer Mechanismus, weil, ich erwähne es noch einmal kurz, bei Allergien brauchen wir die sogenannte Erstsensibilisierung und es ist eine stoffliche Antwort. Das heißt, ein Antigen kommt in den Körper rein, irgendein Eiweiß, eine Polle oder wie auch immer, die interagiert mit dem Immunsystem und je nachdem, wie die auch hier wieder Bestandteile des Immunsystems darauf reagieren, werden bei einer Allergiedisposition mehr Antikörper gebildet. Das heißt, wenn die Substanz das nächste Mal wieder vorbeikommt, in der nächsten Saison beispielsweise, dann habe ich ganz viele Antikörper und die Entzündungsreaktion, das stimmt dann schon, die ist sehr viel stärker. Aber bei der Sepsis haben wir quasi eine Akutreaktion ganz zu Beginn. Der erste Keim, der reinkommt, die erste Verletzung, die erste Gewebsverletzung, da setzt das Immunsystem lokal an. Das wird so oder so passieren. Und jetzt kommt der entscheidende Unterschied. Wir haben eigentlich immer sogenannte Messfühler an unseren Immunzellen, die dann dementsprechend darauf reagieren. Genauso wie ich gerade diese Antikörper schon mit erwähnt habe bei Allergiethemen, geht es jetzt aber um bestimmte sogenannte molekulare Pattern, Gefahrensignale, die produziert werden, die entweder vom Körper selbst produziert werden oder pathogene molekulare Pattern, die produziert werden und das Immunsystem aktivieren können. So, das ist quasi der Auslöser, dass das Immunsystem überhaupt aktiv wird. Und Bakterien, die beispielsweise reinkommen, die können sowas mitbringen und das Immunsystem aktivieren. Aber es kann eben auch durch eine Gewebsschädigung passiert sein. Ich bleibe bei diesem Beispiel des rostigen Nagels. Nicht der Rost ist das Problem, sondern die Gewebsschädigung. Und es scheint hier nicht lokal zu enden, sondern wir haben nicht mehr diese schöne Kopplung dieser beiden Systeme, diese parallel laufenden Systeme, die quasi akut Entzündungssituationen im Gewebe auslösen und dann auch wieder das Ganze gedrosselt wird, sondern wir haben eine Entkopplung. Und diese Entkopplung ist eigentlich dann das, was die Sepsis ausmacht. Wir haben das Resistance-Programm und das Tolerance-Programm parallel. Also wir haben Gas und Bremse und die wird nicht erst abwechselnd getreten, sondern beide parallel. Und das ist das, was bei Sepsis dann eigentlich passiert.
Okay, gut erklärt. Also ich finde das immer wichtig, dass wir hier das auch so bildlich darstellen, ja, dass jeder sich das irgendwie vorstellen kann. Jetzt lass uns mal einen Step weitergehen. Also der Körper, das Immunsystem reagiert drauf. Du hast diese beiden duellierenden Phasen beschrieben. Also erstmal Vollgas drauf, Attacke und dann eben aber auch das Zurückfahren, das Modulieren, dass es eben sich wieder beruhigt. Wann wird es kritisch? Wann wird es zur Sepsis, die dann plötzlich anfängt, Organe oder andere Themen im Körper anzugehen?
Der entscheidende Punkt ist, entweder ich habe eine hohe Last zu Beginn, das ist dann häufig, steht das auch damit in Verbindung. Wir gucken nämlich gleich nochmal drauf, wo oder durch was dann häufig auch eine Sepsis auch auf, ne, ich sage, infektionsbedingt dann wirklich ausgelöst wird. Also es gibt ja logischerweise Sepsis, die durch Bakterien mit ausgelöst wird oder eben Verletzungen. Wenn das Signal am Anfang sehr hoch ist und das Immunsystem jetzt eben nicht dieses, es ist nicht duellierend, beide Systeme, Felix, laufen parallel. Und das Besondere ist eigentlich, wie sich das Immunsystem im Laufe der Evolution entwickelt hat, dass das Immunsystem sehr wohl, sehr sensibel in der Lage ist, Gas und Bremse zu treten. So dass wir hier ein sehr balanciertes System haben, das sehr koordiniert ablaufen kann. So, und zur Sepsis wird das Ganze jetzt, wenn beide Systeme meinen, ich reagiere jetzt mal total über. Das heißt, das Abwehrsystem, das Angriffssystem extrem viele Botenstoffe produziert, die die Entzündung immer weiter hochschrauben. Und das Toleranzsystem hat auch Botenstoffe. Und auch das ist nicht nur als Bremse zu verstehen, dass es runterreguliert wird, sondern es produziert auch Botenstoffe. Und beide schießen ihre Botenstoffe massiv in das System aus. Man nennt das Zytokinsturm. Den haben wir auch bei anderen Infektionserkrankungen immer schon mal beschrieben. Corona ist so ein Thema, wo das häufig schon mal mit erwähnt worden ist. Also ganz viele einzelne Substanzen beider Teile des Immunsystems, unkontrolliert, systemische Freisetzung. Und mehr Entzündungsmediatoren kommen ins System. Und das ist jetzt eigentlich der Punkt, wo wir über die Sepsis sprechen. Und ihr merkt schon, das hat jetzt nichts mehr mit dem Ursprungskeim zu tun. Also natürlich hat der erste Initiator, ne, wie viele, könnte man jetzt sagen, Bakterien oder Viren sind dann über irgendeine Barriere in den Körper reingekommen. Aber es ist eigentlich das, was das Immunsystem draus macht. Und diese Entzündungsmediatoren enden dann nicht in der lokalen Region, also Nasenrachenbereich, Harnwegsbereich, da wo wir es gerne haben, postoperativ in inneren Bauchorganen irgendwo dazwischen oder am Bauchfell oder an einer Verletzung, wie dem eben schon erwähnten rostigen Nagel. Das endet nicht dort, sondern wirkt sich dann systemisch aus. Und dieses systemische Auswirken hat dann letztendlich zur Folge, also dieser ganzen Botenstoffe, dass die Entzündung in das Blut gelangt. Und die Entzündung ins Blut gelangt, heißt die Botenstoffe gehen ins Blut und die gelangen dann zu den einzelnen Organen.
So, jetzt ist natürlich die Frage evolutionär betrachtet und das ist ja, was wir hier bei den Health Nerds auch immer versuchen, diesen evolutionären Zusammenhang zu bringen, auch zu verstehen, wie ist der menschliche Körper programmiert, wie hat er sich entwickelt im Laufe der Evolution, warum sind manche Dinge heute so eben, wie sie sind. Wenn wir uns evolutionär das anschauen, würde ich erstmal sagen, ist das ja offenbar ein großer Nachteil. Also ich verletze mich irgendwo im Wald an einem Stock, ich trete irgendwo rein. Der Mensch vor 100.000 Jahren ist vielleicht barfuß natürlich unterwegs gewesen, auf der Flucht von einem großen Tier, wie auch immer. Ich verletze mich Und mein Immunsystem ist eigentlich dafür da, mich zu reparieren, mich also wieder instand zu setzen. Und trotzdem gibt es eben diesen Effekt der Sepsis. Ist das etwas, ja, was ein neues Thema ist, in den letzten Jahren erst entstanden ist in unserer modernen Welt und Lebensweise? Oder wie kann man die Sepsis evolutionär in irgendeinen positiven Zusammenhang bringen? Warum? Was kann der Sinn dahinter sein?
Also vielleicht dann erst einmal in der Einordnung. Sepsis entsteht, wenn wir ein extremes Gefahrensignal oder einen extremen Reiz haben, das, was wir gerade schon gesagt haben, und diese erwähnten Schutzprogramme von Angriff und dann auch wieder Toleranz, die ich gleichzeitig dazu brauche, gleichzeitig überaktiviert werden und dann diese Rückkopplung oder Ausgleichen letztendlich versagt. Ja, und das heißt, am Ende ist es erstmal eine Art Notfallmodus, so eine Alles-oder-Nichts-Reaktion und, wenn man mal ganz ehrlich ist, vielleicht auch eine Wette auf das Überleben. Jetzt haben wir hier in Deutschland, wie du eben schon eingangs erwähnt hast, relativ hohe Zahlen, aber es gibt natürlich eher ein Prinzip des Mismatch in unserer heutigen Zeit oder Faktoren, die durchaus noch mit einer Rolle spielen, dass es häufiger zu Sepsis eben auch kommen kann. Vielleicht sollten wir eher auch da nochmal drauf schauen, weil nicht jeder normale Infekt sorgt am Ende dafür, dass 20% davon eine Sepsis entwickeln, sondern wir haben natürlich sehr gesonderte Situationen teilweise, ob nun über so anhaltende, nicht behandelte Harnwegsinfekte beispielsweise, ist der Klassiker postoperativ, das dürfen wir nicht außer Acht lassen, oder wie gesagt auch die ganze Gruppe von Verletzungen, die nochmal mit einer Rolle spielen. Und wir sehen natürlich in der Gesellschaft, obwohl die Menschen primär erstmal alle gesund wirken, dass Probleme an Barrieren, ich weiß, ich rede immer wieder über die gleichen Sachen, aber die Probleme in den Abwehrzentren quasi, also ob nun Darmbarriere, Lungenbarriere, Schleimhautbarrieren, Urogenitalbereich, Haut, Störungen auftreten, das Immunsystem vielleicht dann auch eher dazu tendiert, überschießend zu reagieren. Und dann kennen wir noch etwas, was in unserer Gesellschaft heute immer wieder vorkommt und nicht mit akuten Entzündungssymptomen einhergeht, das sind chronische entzündliche Prozesse. So, das heißt, in diesem Grundmilieu haben wir unter Umständen schon eine höhere Aktivität des Immunsystems, die wir erkennen. Und dann könnte es sein, dass es dadurch eher zu überschießenden Reaktionen kommen kann. So, und aus der evolutionären Perspektive, alles oder nichts, lieber versuchen, es abzuwehren, um das Überleben zu sichern. Und das kann dann auch mal schief gehen. Und wir sehen eher heute, dass wir mit einem veränderten Umfeld und anderen Anwendungsgebieten, operative Versorgung und so weiter, dann eher die Chance haben, dass es entstehen kann.
Und Matthias, nur zum Verständnis. Also wenn wir nochmal den Vergleich auch haben mit Allergien. Es gibt Menschen, die haben starke Allergien oder allergische Reaktionen und andere sind wiederum total immun, so scheint es, gegen Allergien, haben gar keine Probleme. Ist es beim Thema Sepsis ähnlich? Also gibt es auch hier Gruppen von Menschen oder einzelne Personen, die stärker auf diese Verletzungen beispielsweise, auf diese Reize reagieren als andere?
Das ist ein super spannender Punkt, den du ansprichst, weil Sepsis nicht, ich habe es jetzt schon versucht anzudeuten, zu erklären, da erkennen wir ein gewisses Spektrum, könnte man sich vorstellen, ne? Und es ist also keine einheitliche Erkrankung. Was es, glaube ich, auch gerade so gefährlich macht, dass man das häufig vielleicht nicht erkennt, es gibt quasi unterschiedliche Ausprägung, wie das Immunsystem bei Menschen funktioniert. Wir sprechen von unterschiedlichen immunologischen Phänotypen. Also, ne, wir reden über Genotyp, das ist eher was Genetisches, und Phänotyp, wie wir die Ausprägung haben, wenn wir es von außen betrachten würden, vereinfacht ausgedrückt. Und es gibt sozusagen eher die Einteilung in einen hyperinflammatorischen Phänotyp und in einen anderen Teil, nämlich einen immunparalytischeren Phänotyp. Das heißt, grob eingeteilt, bei der einen Gruppe an Menschen reagiert das Abwehrsystem, dieses Resistance-Programm, deutlich stärker. Das heißt, wir haben einen deutlich dominanteren Zytokinsturm zu Beginn, ein früheres Organversagen und dann auch häufig eine höhere Frühmortalität, also ein frühes Versterben, das, was du eben eingangs auch schon mit erwähnt hast. Und dann gibt es eine andere Gruppe, man nennt das immunparalytische, also immunparalytischer Phänotyp. Da verändert sich das. Da ist quasi dieses Toleranzsystem noch mal stärker dominant. Und das ist spannend in der Beobachtung, die wir dann da mit dabei haben. Das heißt, wir haben ein frühes Einsetzen und Absterben, Achtung, von Immunzellen. Wir nennen das eine Lymphopenie, also ein Verlust von unterschiedlichen T-Lymphozyten, B-Lymphozyten, natürlichen Killerzellen, die mit dazugehören. Eine ausgeprägte Immunsuppression, also das Immunsystem wird quasi wie abgeschaltet. Es kann dann gar nicht effizient gegen den Erreger arbeiten, aber es kommen immer wieder neue Zytokine am Ende auch mit dazu. Und dann kommt es hier eher nochmal auch zu Sekundärinfektionen und eher einer verspäteten Sterblichkeit, die mit der Sepsis dann in Verbindung steht. Das sind die groben Typen und dann kennen wir, wie häufig immer bei solchen Einteilungen, es gibt eben auch gemischte und dynamische Typen. Am Ende gliedern sich hier dann auch viele einfach drunter, wo wir auch einen Wechsel zwischen beiden Polen haben, also in der Phase der Sepsis beispielsweise auch. Unfassbar schwer vorhersagbar. Und wer jetzt sagt, welcher Phänotyp bin ich denn? Ich habe auch recherchiert, um da genaueres herauszufinden. Es gibt keine einheitliche Messmethodik, um jetzt zu sagen, okay, du bist dieser Phänotyp und dementsprechend könnte man herausfinden, wie man im Falle so einer beginnenden Sepsis beispielsweise reagieren würde oder wie sich das auswirken würde. Von daher könnte man nur über verschiedene Parameter, also Lymphozytenzahl oder bestimmte Rezeptoren auf Monozyten oder das Zytokinprofil vielleicht Informationen daraus ableiten, aber natürlich nur dann, wenn es passiert. Das heißt aber im Endeffekt, es ist sehr unterschiedlich, wie die Reaktion dann auch aussehen kann und in der Ausprägung im Verlauf einer Sepsis.
Mhm. Gib uns doch nochmal, Matthias, einen Einblick in den Krankheitsverlauf. Also wie läuft das auch zeitlich ab vom Moment der Verletzung bis zum, ja im schlimmsten Fall, Tod? Sind das Wochen, Monate, sind das Tage oder Stunden? Ist das unterschiedlich? Wovon hängt das ab? Wie läuft so eine Sepsis in der Regel ab?
Also auch hier gilt, dass Sepsis natürlich in dieser Diversität, wie es quasi auch auftreten kann, dass wir keine wirklich genaue fixe Dauer haben, sondern eher quasi unterschiedliche Prozesse und Phasen, die auftreten, die im Regelfall eher sich so von Stunden bis eher Tagebereichen wahrscheinlich eher abspielen würden. Das heißt, irgendwas in einem Bereich zwischen 1 bis 5 Tage beispielsweise. Die Frage ist natürlich auch, wann werde ich selbst aktiv? Also bei Infektionen bekommt man das unter Umständen vielleicht auch nicht wirklich mit, aber natürlich ist die Beobachtung quasi postoperativ extrem wichtig. Wie gehe ich mit Infektionen, Harnwegsinfekte wirklich um? Versorge ich das adäquat? Untersuche ich beispielsweise auch, welche Keime vielleicht mit vorhanden sind? Macht hier mal eine Antibiotikumtherapie wirklich Sinn? Gleiches gilt dann logischerweise auch bei Verletzungen. Ne? Ach, ich bin da reingetreten, ich verbinde das mal und wird schon irgendwie werden, tut ein bisschen weh. Also diese Beobachtung und diese Früherkennung, das ist dann eigentlich wirklich, wirklich das Entscheidende. Und wenn es quasi in diesen Anfangsstunden zu diesem hohen Anstieg an diesen Signalbotenstoffen kommt, die quasi das Immunsystem erstmal aktivieren und dann diese Botenstoffe ausgeschüttet werden, dann entwickeln sich logischerweise auch die Symptome Stück für Stück weiter. Ich hatte gerade schon gesagt, wenn die Entzündungsmediatoren dann irgendwie unterwegs sind in der Blutbahn in einer sehr großen Menge, dann wirkt sich das irgendwann auf die Organe aus. Im ersten Schritt oder in den Phasen davor erstmal auch logischerweise auch auf das Gefäßsystem. Ja, das heißt, die Gefäßwände werden beeinflusst, die Gefäße selbst, also die Blutbahn, werden durchlässiger, dann geht Flüssigkeit verloren, dann entstehen Ödeme beispielsweise mit dabei oder wir haben Themen wie Blutdruckabfall oder Veränderungen im Herz-Kreislauf-System und kleinere Gefäßareale werden nicht mehr gut versorgt werden. Dann bilden sich häufig in diesem Bereich solche sogenannte Mikrothrombosen. Das heißt, ich habe eine gestörte, wir haben über Thrombose auch schon gesprochen, dann funktioniert aber irgendwie mein Kapillargeflecht nicht mehr. Und dieses finde ich ja in jedem meiner Organe. Das heißt, dann kommt zu wenig Sauerstoff auch an den Organen an und dann werden die Organe funktionell eingeschränkt. Und deswegen ist immer diese Verbindung zwischen Sepsis und irgendwann habe ich ein Multiorganversagen, weil sich aufgrund der Aktivität meines Immunsystems die beispielsweise durch Blutung und Nährstoffversorgung meiner Organe verändert. Ja, dann habe ich weniger Energieproduktion in den Organen oder in den Zellen der Organe selbst drin, im Gewebe. Die Zellfunktionen werden gedrosselt und hier gehen wir auch in so eine Art Notfallprogramm der Organe und irgendwann kommt es zum Organversagen ohne dass wir eine strukturelle Störung haben. Ich will das nochmal mit erwähnen. Nicht die Vorstellung, dass man sagt, weil ich hier irgendeinen Keim bekommen habe, der ist dann auch wirklich zu meinem Organ gegangen und hat das kaputt gemacht. Sondern es ist, wie gesagt, diese überschießende Reaktion beider Immunprogramme.
So, das heißt, dass wir das auch direkt wirklich mal ganz konkret mitgeben. Worauf sollte ich achten? Also was sind Warnsignale? Mhm. Du hast ein paar Sachen genannt. Man fühlt sich einfach wirklich sterbenskrank. Man hat das Gefühl, boah, ich bin richtig am Ende. Fieber, Schüttelfrost.
Genau, also es sind natürlich erstmal die klassischen Entzündungszeichen, die, Achtung, Fieber und Schüttelfrost wäre schon wieder auch schon eine systemische Reaktion darauf. Mhm. Ne? Mhm. Veränderung der Areale, Durchblutungsveränderung an der Haut, man sieht dann häufig auch so eine marmorierte Haut. Mhm. Man kann sich eine Wundstelle natürlich auch anschauen, das kennen dann viele, dass sich das unter Umständen auch wie an den Gefäßen entlang hochzieht, mit so einer Art von einem roten Strich, den man dann gerne an den Gefäßen um das Gefäß herum vielleicht mitsehen kann, also von der Wunde hoch, also wenn es am Fuß ist, beispielsweise das Bein entlang, dass man sowas entdecken würde, das gehört auf jeden Fall mit dazu. Mhm. Und wie gesagt, erst habe ich diese akute Phase und dann entscheidet sicherlich auch der Phänotyp, wo entwickelt sich das Ganze einmal hin. Und dann gibt es aber auch so eine subakute Phase, dann ist das erstmal auffällig und dann vergisst man das vielleicht auch wieder. Dann ist die Akutkrise erstmal überstanden, Kreislauf stabilisiert sich auch und dann kommt es erst zum Abfall der oder zur Veränderung meiner Immunzellen und das, was ich eben schon erwähnt hatte. Und dann dauert das manchmal noch Wochen darüber hinweg. Das sind aber zwei unterschiedliche Varianten. Da haben wir nicht dieses frühe Mortalitätsrisiko quasi mit dabei.
So, es kann aber eben auch sein, wenn das wirklich ein harter Fall ist, ein extremer Fall ist, dass, du hast es schon gesagt, also dass die Haut sich verändert, also am Bein, die Wunde beispielsweise, dass das Bein hoch zieht sich wie so ein blauer oder roter, genau, rötlicher Strich, ja. Also man sieht es auch wirklich visuell, dass da irgendetwas passiert im Körper, in der Haut, an der Stelle, auch wo die Wunde ist. Aber es sind eben dann auch, das liest man immer wieder oder hört es von Betroffenen, die fühlen sich wirklich sterbenskrank. Also sie sind wirklich total down. Verwirrtheit ist ab und an ein Thema. Atemnot, niedriger oder eben hoher Blutdruck, sehr schnelle Atmung, das Gefühl, ich kriege keine Luft. Also das sind schon Signale, die wirklich aufhorchen lassen sollten. Das heißt, wenn man so etwas hat, parallel zu einer Wunde beispielsweise, einer Verletzung und sei sie noch so klein, würdest du sagen, das ist definitiv ein Alarmsignal?
Wenn diese Symptome, so wie du sie gerade beschrieben hast, dann wirklich so präsent sind, das ist nicht etwas, was man mal zu Hause versucht, irgendwie für sich selbst auszukurieren. Also das ist ein notfallmedizinische Indikation, absolut. Und so dramatisch das klingt, unter Umständen auch schon zu spät. Weil die Vorstellung, alles klar, ich gebe jetzt mal irgendein Medikament rein, ein Antibiotikum beispielsweise, das kann man unter Umständen noch versuchen. Aber nochmal zum Verständnis, ist das Immunsystem, das überschießend reagiert. Also muss man versuchen, das Immunsystem zu regulieren, aber herausfinden, welcher Teil des Immunsystems ist jetzt der überschießende. Weshalb so komplette Immunsuppression bei manchen vielleicht auch gar nicht gut funktioniert in dem Moment.
Mhm. Das heißt, du würdest schon ganz klar sagen, eine Sepsis ist ein medizinischer Notfall, vergleichbar mit Schlaganfall oder Herzinfarkt?
Es ist schwierig, das in eine Reihenfolge zu bringen.
Klar.
Aber wenn nicht sogar das Krasseste, was es überhaupt gibt. Also es ist eigentlich okay. So im notfallmedizinischen, intensivmedizinischen, ich denke, es hören uns auch die einen oder anderen zu, wahrscheinlich das Krasseste, was es gibt. Weil es auch unfassbar schnell dann gehen kann.
Und das ist genau der Punkt. Es geht dann sehr schnell und du hast es gerade schon gesagt, es gibt nicht viele Möglichkeiten, da überhaupt dann wirklich etwas zu tun, wenn das System also schon so außer Kontrolle geraten ist. Ich habe auch noch mal ein paar Namen rausgesucht, wer also an einer Sepsis tatsächlich gestorben ist. Wir erinnern uns alle noch an Christopher Reeve, den Superman-Darsteller. 2004 ist schon ein bisschen her, ist der gestorben mit Anfang 50, also auch ein junger Typ. Auf der Höhe seines Hollywood-Erfolgs an der Sepsis verstorben. Oder der Papst Johannes Paul II., 2005, auch gestorben an einer starken Sepsis. Oder vielleicht kennt der ein oder andere Star-Wars-Fan den Schauspieler, den Hollywood-Star Ray Stevenson, hat in verschiedenen Star-Wars-Rollen mitgespielt und immer so ein großer Hühner, ein beeindruckender Typ. Auch der im Urlaub verletzt am Fuß, ein kleiner Riss, eigentlich relativ unscheinbar, ein paar Tage später verstorben an einer Sepsis. Also es ist so, man denkt, in dieser modernen westlichen medizinischen Welt, in der wir leben, muss es doch irgendeine Möglichkeit geben, wenn jemand mit einer Sepsis dann kommt, die zu retten. Aber es gelingt in vielen Fällen eben leider nicht mehr.
Also sicherlich den letzten Hollywood-Star, den du genannt hast, das wäre so eines dieser Beispiele, wo man wirklich sagt, krass, wie kann das der Person passieren? Und
genau.
In was muss der reingetreten sein, dass das passiert ist? Und nochmal, es muss nicht dafür unbedingt also es kann auch ein Keim drauf gewesen sein, aber muss es nicht unbedingt. Und dann ist es nicht gut versorgt worden und nicht berücksichtigt worden. Jetzt die anderen beiden Beispiele, bei Papst Johannes Paul II. Muss man natürlich auch mit dazu sagen, da gab es eine Palette natürlich auch an anderen Vorerkrankungen. Und klar, ohne die Situation genau zu kennen, bei wahrscheinlich Lungenerkrankungen, das ist nämlich auch so ein Klassiker, beginnend mit Pneumonien, haben wir dann irgendwie eine Auswirkung mit Blick auf eine Sepsis mit dabei. Bei Christopher Reeves, meines Erachtens, hatte der, glaube ich, durch einen Gleitschirmunfall war der ja auch gelähmt. Das wäre so der Klassiker für gerade auch über den Harnwegsinfekt bedingte Sepsis, die mit entstanden ist. Und nochmal, trotzdem bei allem, die überschießende Immunreaktion. Und wenn man es im Vorfeld natürlich entdeckt und berücksichtigt, oder die Situation auch gar nicht versucht, dahin eskalieren zu lassen. Das ist nämlich auch so im evolutionären Kontext nochmal eine Frage, wie häufig war man mit so etwas konfrontiert und in unserer heutigen Zeit durch auch lebensverlängernde Maßnahmen und so weiter, haben wir halt eventuell Möglichkeiten, dass wir mehr und mehr auch mit Keimen oder auch multiresistenten Keimen konfrontiert sind, die dann am Ende wirklich massive Probleme dann für das Immunsystem bedeuten und es dann auch zu Sepsis kommen kann.
Matthias, über ein Thema, was wir auch noch sprechen wollen hier in dieser Folge zum Thema Sepsis, das sogenannte Post-Sepsis-Syndrom, also die, sagen wir mal, Langzeitwirkungen von Patienten, die eine Sepsis überlebt haben. Ich habe es eingangs gesagt, es gibt viele Todesfälle, aber eben noch viel, viel mehr Menschen, die sich mit so einer Sepsis beschäftigen müssen und dem Tod sozusagen von der Schippe springen. Man liest und hört, dass es danach durchaus zu erheblichen Komplikationen kommen kann im weiteren Leben. Teilweise wirklich auch mit schweren Beeinträchtigungen, die Betroffenen wirklich ihr Leben lang vor Herausforderungen stellen. Gib uns da mal einen Überblick. Was kann nach einer Sepsis auf mich zukommen und wie kommt das? Also warum geht da so viel kaputt während der Sepsis, dass der Körper einfach ein Leben lang damit zu kämpfen hat? Oder was sind die Gründe für dieses Post-Sepsis-Syndrom?
Genau, und ich ersetze Sepsis mit etwas wie Covid beispielsweise, sind Themen, über die wir, die relativ ähnlich damit in Verbindung stehen können, wenn wir uns die Symptome anschauen von chronischer Erschöpfung, Muskelschwäche, kognitive Defizite. Es wird hier häufig dieser Hirnnebel, Brain Fog beispielsweise beschrieben, Konzentrationsprobleme und vieles mehr, depressive Symptome, eine erhöhte Infektanfälligkeit und natürlich perspektivisch betrachtet auch veränderte Sterblichkeit, also Langzeitsterblichkeit, erhöhte Langzeitsterblichkeit. Und die Mechanismen, weil du danach fragst, ist auf unterschiedliche Dinge zurückzuführen. Wenn wir noch einmal diese Einteilung nehmen und sagen, okay, Gas und Bremse, wir hatten das Resistance-Programm, was quasi diesen Zytokinsturm auslöst. Da haben wir eigentlich aufgrund dieser Akutsituation, wenn das im Vordergrund steht, so einen massiven Ausschüttung und Zerstörung von Gewebe und quasi der Entzündungsreaktion, dass die Frühsterblichkeit da sehr hoch ist. Ja? Die Post-Sepsis-Syndrom-Patientinnen und Patienten zeigen dann häufig eher eine anhaltende Immunsystem-Supprimierung oder Paralyse. Ich hatte es eben schon gesagt, Lymphopenie ist das Stichwort. Also das regulierende System, die Bremse, die eigentlich nur etwas bremsen soll, ist auch auf Dauer Bremse und die Zellen gehen kaputt, Immunzellen, Lymphozyten, T-Lymphozyten, B-Lymphozyten, verschiedene natürliche Killerzellen gehen kaputt, es funktioniert nicht mehr so gut. Das erklärt schon mal auch so Themen rund um Infektanfälligkeit beispielsweise. Es kommt aber auch bei den Immunzellen, die noch vorhanden sind, zu einer epigenetischen Umprogrammierung. Die funktionieren dann nicht mehr so gut. Wir haben eben schon gesagt, dass durch die Sepsis das Ganze eben nicht lokal bleibt, sondern eben auch wieder durch die Zytokine, die produziert worden sind, die Gefäße durchlässiger geworden sind, es zu Mikrotrauma gekommen sind, Organe geschädigt worden sind. in verschiedenen Geweben die Zellen nicht mehr gut Energie produzieren konnten. Es kommt zur mitochondrialen Schädigung. Auch das finden wir dann in dem Kontext sehr häufig. Auch Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem, weil da stoppen die Zytokine auch nicht. Das heißt, es kommt zu Neuroinflammation, also Entzündung im zentralen Nervensystem. Und dann erklären sich viele dieser Symptome, depressive Symptome, kognitive Defizite, Muskelschwäche, die Mitochondrien können nicht mehr gut arbeiten, Infektanfälligkeit, weil das Immunsystem nicht mehr richtig arbeitet und eben auch die chronische Erschöpfung, weil insgesamt die Energieproduktion eingeschränkt funktioniert. Und das heißt, das ist durchaus ein Thema, was man mit berücksichtigen muss. Das ist nicht, wenn man es dann überlebt, die Sepsis, damit unbedingt beendet ist, sondern auch wirklich längerfristig zu großen Beeinträchtigungen führen kann.
Da stellt sich natürlich die Frage für uns alle, gibt es Möglichkeiten, dass wir uns irgendwie von der Sepsis besser schützen können? Klar, jetzt wirst du sagen, nicht mehr aus dem Haus gehen, nur noch in Watte legen und den ganzen Tag schlafen.
Gottes Willen, um Gottes Willen nicht.
Also kann ich mein Immunsystem trainieren? Hat mein Lebensstil Einfluss darauf? Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, es gibt Menschen, die reagieren stärker darauf. Andere scheinen da eher immun zu sein oder weniger anfällig. Lässt sich das beeinflussen oder ist das genetisch einfach, wie es ist?
Also was den Phänotyp angeht, ist das etwas, was genetisch geprägt ist, aber durchaus mit beeinflussbar ist. Und ich habe keine konkreteren Daten dazu gefunden. Das ist eine Einteilung, gerade so aus einer evolutionären Perspektive heraus, in dieser unterschiedlichen Phänotypen. Ob sowas vielleicht auch im Laufe des Lebens durchaus sich entwickeln oder nochmal mit verändern könnte. Ich bin nicht der Meinung, wenn wir uns irgendwie einvakuumieren, dass wir dann vor allem geschützt sind oder dass man jetzt in eine übertriebene Hygiene ausarten müsste und darauf achten müsste, gar keine Keime mehr mit dabei zu haben. Weil nochmal, wie erwähnt, wir sind immer mit einer gewissen Pathogenlast konfrontiert. Und das führt mich jetzt so zu diesem einzigen Ansatzpunkt, wo man unterstützend oder es natürlich mit dem Blick halten kann, Barrieren intakt zu halten und natürlich darauf zu achten, dass das Immunsystem sich nicht in einer chronisch entzündlichen Situation vielleicht auch befindet oder versuchen da natürlich gegen zu regulieren und gegen zu steuern. Das ist natürlich etwas, was dann in der Prävention die sinnvollsten Ansätze sind, was am ehesten noch wahrscheinlich da verhindern würde, dass das Immunsystem überschießend reagiert. Aber es gibt Situationen, die man dann auch vielleicht nicht alle gesamt vorhersagen kann. Und man würde jetzt sagen, für die Menschen, die du eben schon aufgezählt hast oder auch andere, die man so im Kopf hat, die waren doch eigentlich alle kerngesund. Es kann aber eben schon gut sein, dass durchaus auch an Barrieren oder bei bestimmten Leuten, hatten wir eben auch schon gesagt, auch Vorerkrankungen mit entstehen, chronische Entzündung eine entscheidende Rolle dabei spielt. Und das gilt natürlich für uns alle. Es geht also nicht um komplette Keimabwehr, das macht sowieso nur einen Teil davon aus, sondern im Idealfall, dass das Immunsystem nicht in so eine Alles-oder-Nichts-Situation reingedrängt wird und die beiden Programme synchronisiert gemeinsam laufen können. Und das ist eigentlich das, worauf man am ehesten achten sollte. Und wenn was passiert, natürlich das Ganze mit dem Blick zu halten. Also nicht irgendwie drüber hinweggehen. Nein, nicht jede Verletzung wird sofort zu einer Sepsis führen, aber man sollte einen Blick darauf haben und sich anschauen, wie möglicherweise auch schon früh Symptome vielleicht mit entstehen.
Sepsis, ein schwerer medizinischer Notfall, der jeden treffen kann. Entscheidend sind, und das nehme ich mit aus unserem Gespräch, die Aufmerksamkeit auf dieses Thema, schnelles, gezieltes Handeln, direkt wirklich zum Arzt ins Krankenhaus fahren und natürlich das Wissen um die Warnzeichen. Je früher eine Sepsis erkannt wird, umso größer sind die Heilungs- und, man muss es ganz klar sagen, Überlebenschancen. Matthias, es war sehr spannend. Vielen herzlichen Dank für den Einblick in dieses große Thema. Die dritthäufigste Todesursache, Sepsis, haben wir besprochen, hier bei den Health Nerds. Am Montag gibt es ein neues Deep Dive. Bis dahin, Leute, bleibt uns gewogen und bleibt uns treu.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.